Wir sitzen an diesem Tisch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir reden über das Thema die Endzeit. Also ich habe mir überlegt, als ich mir so Gedanken über dieses Thema gemacht habe, das ist ja nicht von Hollywood gepachtet, das Thema. Obwohl man das manchmal meinen mag, wenn man so die Filme sieht, hat es ja immer wieder gegeben. Und immer geht es in diesen Filmen auch um das Ende. Aber wenn ich so die Bibel anschaue, hat ja die Bibel ein lineares Geschichtsverständnis. Also die Bibel spricht ganz klar vom Anfang, ja, Paradies, Schöpfung, Gott hat alles erschaffen. Und selbst in der Geschichte, wenn ich an 1. Mose 3 denke, liegt ja schon ein Hinweis auf das, was da kommen wird, also Zukunft. Da wird einer kommen, der wird das Böse vernichten, ja, dieser Same, der der Frau verheißen wird. Ja, dein Same wird der Schlange den Kopf zertreten. Ja. Also da liegt ja schon was drin. Und wenn ich ins Neue Testament gehe, da hat Jesus also diese bekannte Endzeitrede gehalten, wo er davon spricht, Matthäus 24, ich habe es gerade aufgeschlagen, zum Beispiel hier in Vers 13 und 14, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Und diese Bezeichnung Ende, die kommt ja immer wieder vor. Wenn ich an Petrus denke, der im 1. Petrusbrief 4, Vers 7 schreibt, das Ende aller Dinge ist gekommen oder wird kommen. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir dann gestellt habe, wie versteht man das? Wie versteht ihr das? Endzeit, also das Ende ist klar, es wird ein Ende kommen. Das haben offensichtlich auch Leute in der Gesellschaft um uns herum irgendwie verinnerlicht oder denken zumindest dran. Das wird nicht immer so bleiben. Aber die Endzeit, das ist dann die Zeit vor dem Ende. Also da gibt es nochmal eine Zeit, die irgendwie so eine Art Zwischenzeit ist. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an Johannes 14 denke. Johannes 14, bekannte Text, wo Jesus sagt, in seiner Endzeitrede auch wieder, Abschiedsrede, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, Vers 2, wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, werde ich wiederkommen, euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Also er kündigt an, er kommt wieder. Also das Ende ist offensichtlich verbunden mit seinem Kommen. Und davor ist irgendwie eine besondere Zeit. Und manche Leute sagen ja, wir leben in der letzten Zeit. Und entnehmen das auch der Endzeitrede Jesu in Kapitel 24, Matthäus 24.
Ja, die Zeitproblematik ist ja, glaube ich, eine sehr schwierige, weil wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, merken wir, dass diese Erwartung, Jesus wird wiederkommen und die Heilsgeschichte der Bibel wird irgendwann zu einem guten Abschluss kommen, die existiert ja schon seit Jesus sozusagen aufgefahren ist in den Himmel. Ja. Die Jünger fragen ihn dann, ja, wirst du dann kommen und das Reich für Israel wieder aufrichten? Ja, also diese Erwartung ist eigentlich immer da, schon seit 2000 Jahren. Mhm. Nur die Frage ist, wann es denn wirklich kommt, das hat sich im Laufe der Kirchengeschichte auch gewandelt. Also ich glaube, zu jeder größeren Datumsbedeutung, die der Tausendwende, also 1000 nach Christus, gab es wahrscheinlich auch eine große Bewegung in der Welt, in der christlichen, die gesagt haben, jetzt kommt Jesus wieder. Reformation, 16. Jahrhundert, genau. Haben sie auch geglaubt, jetzt kommt Jesus wieder, ja, oder es dauert nicht mehr lang. Ne? Im 19. Jahrhundert gab es Erweckungsbewegungen, die gesagt haben, jetzt kommt aber wirklich, ne? Jetzt sind wir wieder 200 Jahre weiter, also das Jahr 2000 war ja auch so ein Jahr, ne, wo auch gesagt haben, hier, da passiert was, ne, was Bedeutendes, ist nichts passiert. Diese große Frage bleibt ja, was kommt, wann kommt Jesus wieder und wie entwickelt sich diese Zeit, in der wir leben?
Na, ich habe den Eindruck, dass viele Leute daran interessiert sind, zu wissen, wann beginnt denn so die letzte Phase der Weltgeschichte, ja? Diese Endzeit, diese letzten Tage, bevor es tatsächlich zum Höhepunkt kommt, bevor Jesus wiederkommt. Und da habe ich ja, wenn ich jetzt an Apostelgeschichte 2 denke, wo Petrus sagt, er zitiert Joel. Ja. Mhm. In Joel steht ja nur danach. Ja, und er zitiert aber am Ende der Zeit. Ja, jetzt erfüllt sich das, was Joel gesagt hat. Am Ende der Zeit wird Gott seinen Geist ausgießen. Das würde ja bedeuten, nach Petrus, nach seiner Interpretation von Joel, hat die Endzeit mit der Ausgießung des Geistes begonnen. Mhm.
Aber du hast ja gerade nochmal dieses Stichwort auf den Tisch geworfen, lineare Geschichtsvorstellung oder so. Ja? Ich habe den Eindruck, dass das heute gar nicht mehr selbstverständlich ist. Also mein Eindruck ist, dass viele Menschen, gerade vielleicht auch die jüngere Generation, dass die gar nicht mehr so sich so auf einer Linie sehen, auf einer Zeitlinie, so nach dem Motto, die Vergangenheit, die wissen wir, die kennen wir und die Zukunft, die kommt dann auch irgendwie, ne? Und jetzt bin ich da mittendrin, sondern die Zeit ist einfach so was Zufälliges. Da existiert irgendwie nicht so das Geschichtsbewusstsein, wo komme ich denn her, was hat mich zu dem gemacht, was ich bin und vor allem auch nicht, was kommt denn jetzt so abfolgemäßig, was kommt denn jetzt da noch auf mich zu. Ja? Man lebt halt im Hier und Jetzt. Und durch die Virtualisierung, Medialisierung unserer Welt, wird das ja auch noch immer stärker, dieses Fluide, ne, das alles zu jeder Zeit haben können und so weiter. Also ich glaube, Geschichtsbewusstsein im Sinne einer Linearität ist womöglich gar nicht mehr vorhanden heute.
Naja, ich sag mal so, diese Endzeit ist ja nicht nur etwas, was Christen gepachtet haben inzwischen. Also ich kann mich noch erinnern, früher war das hauptsächlich jetzt was so in christlichen Vorträgen. Und gehen wir mal noch 100 Jahre oder 150 Jahre zurück, da war ein Fortschrittsoptimismus. Endzeit war in der säkularen Welt kein Thema in dem Sinne gewesen. Heute habe ich den Eindruck, es ist gerade umgekehrt. Man hat international eine Weltzeituhr, die wird jedes Jahr neu gestellt von einem wissenschaftlichen Kreis, der hochrechnet, wie lange können wir das noch auf diesem Planeten aushalten. Also da laufen verschiedene Countdowns und die werden dann so berechnet. Und das sind rein säkulare Berechnungen da. Und so 5 Minuten vor 12, 10 Minuten vor 12 war in verschiedenen Zeiten immer wieder so, wird die neu gestellt. Und da denke ich, das ist etwas rein auch ins Säkulare reingekommen. Wie lang, also die Frage bewegt schon manche Menschen, wie lang existiert dieser Planet? Wie lang ist er noch lebensbewohnbar für uns? Wie lang können wir noch leben da drauf? Ja. Und ich denke, das ist auch eine Stelle, wo die Bibel wieder andockt. Das ist ja auch abendländisches Denken. Also ich denke, da gibt es Überschneidungen an der Stelle.
Ne? Ich fand spannend, was du gerade gesagt hast, wie Petrus diese alttestamentliche Prophezeiung nimmt und sagt, dieser Teil erfüllt sich jetzt, denn das erleben wir ja an mehreren Stellen im Neuen Testament. Ja, Christus geht hin, wir lesen das in Matthäus 17 und er nimmt so die letzten Verse des Alten Testaments, ja, was da in Malachi gesagt wird, dass kurz vor dem Ende oder einhergehend mit dem Ende nochmal diese Prophetengestalt Elia auftreten wird, um irgendwie die Beziehungen zu heilen, ja. Und dann sagt er, dieser Elia ist jetzt da. Und er meint seine Zeit, ja, er ist schon gekommen. Und dann sagt der Evangelist, da verstanden dann die Jünger, dass er Johannes den Täufer meint. Also noch so eine Stelle, wo alttestamentliche Eschatologie, also die Rede vom Ende, in die Gegenwart Jesu und der Jünger gepackt wird. Und das finde ich enorm spannend.
Ja, ich denke, also diese Spannbreite, was das Wort Endzeit oder es gibt ja verschiedene Formulierungen, Zeit des Endes, Ende der Tage, Ende der Zeit. Also die werden oft synonym gebraucht. Und das eine ist, das Ende des alten Bundes durch Jesus Christus bricht was völlig Neues an. Diese Zeit, die wird auch nicht jetzt als eine lange Perspektive gesehen. Wir sehen in der Urchristenheit eigentlich immer einen nahen Horizont. Zwar, da kommen noch Dinge. Paulus ermahnt auch die Thessalonicher, da haben schon einige aufgehört zu arbeiten. Ach, Jesus kommt ja schon bald. Nein, langsam. Zuerst muss noch der Mensch der Gesetzlosigkeit kommen. Jetzt arbeitet mal schön und tragt auch euren Beitrag dazu bei, zur Ernährung. Also nicht dieses zu nah, aber es war eine Naherwartung gewesen. Also Jesus ist gekommen. Also das ist der Horizont im Grunde genommen der Endzeit, der aber auch enger gefasst werden kann. Und dann kommt Petrus auch wieder. Und in den letzten Tagen werden Spötter kommen, die sagen, also da kommt noch etwas in der Zukunft. Aber ich vermute mal, dass die Jünger das aus ihrer Perspektive sogar noch zu ihren Lebzeiten, es gibt so ein paar Hinweise, so gerechnet haben. Yeah. Jesus könnte eigentlich zu unseren Lebzeiten wiederkommen. Sie wissen es nicht, aber allerdings, das verzögert sich ja. Ne? Also am Anfang Matthäus 24, die Jünger, wenn Jerusalem zerstört wird, hey, das ist das Ende der Welt. Kann man sich gar nicht anders vorstellen. Kann gar nicht anders sein. Dann wird Jerusalem zerstört und das Ende der Welt ist nicht da. Aber die Jünger sind ja noch zum Teil da, auch die urchristliche Gemeinde. Und ich denke, spätestens dann, wenn die Offenbarung kommt, 100 nach Christus, Johannes, der letzte Jünger, jetzt muss man sich Gedanken machen, was ist jetzt eigentlich Endzeit an der Stelle? Ne? Und auch er in seiner Offenbarung, den Visionen, die er sieht, hey, da kommt noch mal was, da ist noch mal eine Zeit. Ich glaube nicht, dass die diese lange Strecke, die da noch dazwischen drin ist, so gedacht haben, unsere 2000 Jahre, wie wir jetzt noch so drin sind. Aber dass da noch ein Horizont da ist, dass da noch offene Fragen sind, ich glaube, das wird da schon angerissen an der Stelle. Ne?
Und natürlich beobachten wir ja eine Tendenz, und das scheint was ganz natürlich Menschliches zu sein. Man will halt wissen, wo sind wir denn jetzt?
Ja, und diese unter dem Stichwort Neugier würde ich das mal fassen, die zeichnet ja nicht nur jetzt Christen aus. Ja? Also die Christen würden dann wahrscheinlich eher darauf kommen zu sagen, wo sind wir denn auf dieser Linie jetzt, ne? Heilsgeschichtlich. Aber ein säkularer Mensch, der will ja, auch wenn er nicht geschichtlich denkt oder nicht so zukunftsbezogen denkt, will er trotzdem wissen, was kommt denn da noch, ne? Oder was bringt denn die Zukunft oder so. Ne? Das habe ich auch öfter mal festgestellt, dass Zukunftsfragen die Leute schon interessieren, auch wenn sie gar keinen biblischen oder christlichen Hintergrund haben.
Ne? Natürlich muss man dann sofort irgendwie für sich selber Schlussfolgerungen daraus ziehen. Was mache ich dann damit, wenn ich jetzt tatsächlich die Informationen bekomme, die Geschichte wird irgendwann zu Ende gehen, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ja, mir ist es egal, was dann mit mir passiert. Gibt es ja auch viele Leute, die sagen, mir ist es egal, dann bin ich halt tot, bin ich halt weg. Ich genieße das Leben, solange ich es habe. Oder andere sagen, ja, wenn da tatsächlich etwas kommt, was positiv ist, da geht es also noch weiter, wie kann ich da Teil davon sein? Aber mir fällt gerade mein Blick auf dieses Buch, Jens, was du mitgebracht hast, Das Ende naht, Franz Graf Stuhlhofer, die Irrtümer der Endzeitspezialisten. Das finde ich ja interessant. Ich habe das mal kurz durchgeblättert. Hier geht es also darum, dass es immer wieder Gruppen, Sekten, bestimmte Gemeinschaften gegeben hat und auch heute noch gibt, die, ich würde es mal fast so sagen, wie so einen Fahrplan haben für die letzte Zeit. Und das entspricht ja dann diesem Bedürfnis, das wir Menschen offensichtlich haben. Ja, also wenn das Ende kommt, dann will ich auch wissen, wann es kommt. Und wenn ich natürlich weiß, da gibt es eine spezielle Zeit, du hast die Offenbarung erwähnt, ja, also da gibt es eine spezielle Zeit vor dem letzten Ende, dann würde es mich natürlich interessieren, sogar brennend interessieren, lebe ich jetzt schon in der Zeit? Ja, das würde ja bedeuten, es dauert dann gar nicht mehr so lange. Wobei dann wieder natürlich die Versuchung da ist, aufgrund dessen so eine Art Fahrplan sich zu entwickeln und zu sagen, aha, jetzt stehen wir da, jetzt kann es ja nicht mehr so lange sein. Und dann wieder enttäuscht zu werden, weil es dann doch länger geht, als man gedacht hat.
Und ich denke, da muss eine Spannung zwischen zwei Polen ausgehalten werden, die ja Jesus auch schon nennt. Auf der einen Seite weiß niemand, wann das Ende ist und er wiederkommt, außer dem Vater. Das ist eine der Aussagen Jesu, ganz klar zu den Jüngern. Das wissen wir nicht. So, aber dann sagt er, aber an dem Feigenbaum lernt das Gleichnis. Wenn da so die Blätter ausschlagen, es wird Frühling, dann ist die Zeit da, die Nähe. Und diese Nähe zu wissen, ohne Zeitpunkte bestimmen zu können. Das ist eine Spannung. Die einen weichen in den einen raus, die brauchen immer wieder Zeitpunkte. Und das wissen wir ja auch aus unserer Kirchengeschichte, dass so gemacht worden sind. Ich meine, dazu kommt natürlich, dass wir sogar Prophezeiungen haben in der Bibel, die Zeitpunkte nennen. Aber irgendwann ist da Schluss. Auch die längste Prophezeiung der Bibel ist irgendwann Schluss. Und da ist die Versuchung halt, könnte man nicht doch noch irgendeinen Punkt da irgendwo definieren? Und diese Balance auszuhalten, ist gar nicht so einfach. Zu sagen, das kann noch 10.000 Jahre dauern. Oder er kommt nächsten Monat. Und die Leute, die machen sich verrückt. Und also das kenne ich aus verschiedenen Bereichen, Konfessionen. Also dass immer wieder Leute dann andere verführen und verrückt machen. Und Also das sind zwei Extreme, denke ich. Einmal schlafen, einmal sich verrückt machen. Absolut. Was ist da die Mitte dazwischen? Wie bewegen wir uns?
Und selbst bei, also du hast jetzt die religiösen Extreme genannt. Ne? Genau. Selbst bei den Säkularen, die du vorhin erwähnt hast, gibt es das ja auch. Also ich weiß nicht, der Club of Rome hat doch nach meinem Wissen in den 70er Jahren zum ersten Mal dieses Ende der Welt heraufbeschworen. Ja? Und wir leben immer noch mit den Ressourcen. Ne? Wir fahren immer noch Autos, die Öl verbrennen oder Sprit und so. Ne?
Sag also, das nicht zu laut.
Natürlich weiß ich, dass die Ressourcen begrenzt sind, klar. Ja. Aber wie lange sie wirklich reichen, das weiß doch wirklich keiner.
Ja? Das war eine Fehleinschätzung. Also, weil man gesagt hat, wenn die Ressourcen zu Ende sind, dann ist die Zivilisation zu Ende. Und nee, es kann ja vielleicht auch Alternativen geben an der Stelle. Wir brauchen vielleicht nicht mehr so viel Kupfer, dann haben wir Glaskabel. Das war damals überhaupt nicht denkbar oder so gewesen. Aber in einer wissenschaftlichen Zeitschrift ein Datum, ich kann es jetzt leider nicht mehr genau sagen, es war aber so in den 2018 oder 2019 ganz groß, das Ende dieser Welt. In der wissenschaftlichen Zeitschrift, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ja. Das war denen ihre Hochberechnung, klar. Aber da ist auch diese Versuchung da, ja, etwas hochzurechnen, was wir eigentlich gar nicht richtig berechnen können. Mhm. Aber wir haben so eine Ahnung, hey, lang kann es jetzt mit dem Plastik in den Meeren nicht mehr weitergehen. Mhm. Und ich merke bei den Schülern meiner Frau, die in der Oberstufe in einer Berufsschule unterrichtet, einen Zukunftspessimismus. Mhm. Wegen diesen Countdowns, die Wissenschaft sagt, Leute, also wie lang das noch gehen kann oder wie lang das noch gehen kann, das ist unklar. Und ja, die wollen eine Perspektive haben. Mhm. Und natürlich kann man auch so leben, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Aber eigentlich will man eine Perspektive haben, hey, wir wollen auch unsere Zukunft noch mitgestalten können. Und deswegen auch jetzt junge Leute, die auf die Straße gehen und sagen, Leute, und sagen, so kann es nicht Klima weitergehen. Das ist wichtig. Das ist unsere Zukunft. Mhm. Dafür demonstrieren wir hier.
Na, wir haben gerade über religiöse Schwärmer geredet und ich glaube da, also ich vermute, da ist einfach die Fähigkeit oder die Bereitschaft nicht da, auch innerbiblische Spannungen auszuhalten. Denn es gibt ja durchaus auch im Neuen Testament unterschiedliche Stimmen und Entwürfe darüber, wie diese letzte Phase vor der Wiederkunft Christi aussehen wird. Ja, einerseits liest du dann so Sätze wie, ihr aber, ihr Christen, euch wird meine Wiederkunft nicht überraschen. Ja, ihr werdet das irgendwie zeitlich einordnen können, lesen wir im 1. Thessalonicher Brief. Und dann aber wieder so Sätze und Aussagen, dass alle überrascht sein werden und alle Jesu Wiederkunft und das, was damit einhergeht, so erlebt, dass sie gar nicht damit gerechnet haben. Ja. Und ich glaube, diese Spannung zwischen diesen unterschiedlichen Stimmen, na, die sollte man schon ertragen. Und wenn man es nicht macht, ich fürchte dann wird es abenteuerlich, aber vielleicht nicht mehr biblisch.
Vielleicht hat es auch mit einem Mindset, also mit einer gewissen Denkstruktur zu tun. Das hast du ja zum Beispiel auch, wenn du Matthäus 24 nimmst, da die Voraussagen, die Jesus gemacht hat für die Zeichen der Zeit. Mhm. Ja? Und da wird ja gesagt, also es werden Erdbeben sein, es werden Kriege sein. Ja? Und viele Leute haben ja jetzt dann angefangen, Statistiken zu führen, Statistiken einzusehen. Also sind die Erdbeben schlimmer geworden? Hat es auf der Richterskala stärkere Erdbeben gegeben in letzter Zeit? Hat das zugenommen? Hat es mehr Tote gegeben? Oder Kriege? Natürlich, wir haben jetzt gerade ein Jahrhundert mit zwei Weltkriegen hinter uns gelassen. Aber Kriege hören nicht auf, auf dieser Welt. Das heißt, die Versuchung ist ja offensichtlich da, zu sagen, ja, schauen wir uns doch mal um. Jesus spricht ja davon. Also sind wir jetzt der Wiederkunft nicht mehr so fern. Und manche treiben das ja noch weiter auf die Spitze und sagen dann, also es kann nur noch 2 Jahre dauern oder 2 Monate oder wie auch immer. Auch das haben wir ja.
Naja, also ich komme aus einer christlichen Familie und mein verstorbener Vater wollte in den 50er Jahren Abitur machen. Und seine Familie hielt das für eine schlechte Idee, weil sie damals dort in Osteuropa in den 50ern der Meinung waren, also jetzt ist es wirklich bald. Bald kommt der Herr und höhere Schulbildung macht keinen Sinn. Ja, und zwei seiner Söhne sind jetzt Akademiker und der Enkel hat angefangen, Jura zu studieren. Ja. Da wäre noch viel Zeit fürs Abitur gewesen. Also diese Versuchung ist da, ja. Und vielleicht auch manchmal berechtigt, aber manchmal eben nicht.
Ja, und ich frage mich tatsächlich, ich habe davon gesprochen, dass man die Spannung aushalten muss, ja, die ja auch die Bibel enthält. Aber ich frage mich dann manchmal, wie gelangt man zu einer Ausgewogenheit? Also ich beobachte beides, auch manchmal so einen Backlash von diesen überzogenen Erwartungshaltungen und Zeitberechnungen, ja, wo dann gesagt wird, also jetzt wird das kommen, das ist gerade um die Ecke. Ja. Und wenn das kommt, dann wird es wirklich das Ende einläuten oder die allerletzte Zeit. Und der Backlash ist dann, dass manche Leute sagen, lass mich in Ruhe damit. Ich habe das schon zu oft gehört. Jetzt ist mir alles egal. Und das ist ja auch nicht die richtige Haltung, zu sagen, mir ist alles egal und ich lebe einfach so in den Tag hinein und irgendwann wird es halt zu Ende sein.
Das ist eine gute Beobachtung, die du ansprichst. Ich glaube auch, dass so mal es ein gewisses Erregungslevel gibt, das die Leute gerne haben oder das manche gerne evozieren wollen. Ne?
Vor allem bei Wahlen.
Ein Spannungslevel.
Im In- und Ausland.
Jetzt ist es soweit, es erfüllt sich vor unseren Augen und so weiter, solche Stichworte dann. Ne? Und das setzt die Leute in einen Erregungszustand, der sie dann zu einer bestimmten Verhaltensweise treibt oder so. Ne? Oder einer spannenden, spannungsvollen Erwartung. Und ich frage mich, wenn dieser Erregungszustand dann abflaut, weil das Ereignis nicht eingetreten ist, was macht das mit den Menschen? Wird das dann, braucht man dann einen neuen Kick oder sagt man, naja, jetzt gehe ich zurück zu einer gesunden Erwartung? Und welche Verantwortung haben solche Leute, die sowas produzieren? Also gar nichts zu sagen wäre auch falsch. Aber diese ständige Erregungshaltung zu produzieren auch noch, das halte ich für genauso schwierig. Also die Frage ist schon berechtigt. Welche Verantwortung haben wir auch als Verkündiger, damit umzugehen?
Naja, also auf der einen Seite gibt es eben auch solche Formulierungen, wie du hattest Matthäus 24 genannt. Da heißt es Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Und da merken wir schon, die neutestamentliche Perspektive des Endes sei der Zeit Jesu, noch eine engere Definition, irgendwann in Zukunft, da werden die später kommen, aber noch zu unseren Lebzeiten, und jetzt noch eine engere Definition, da muss noch was passieren. Die Menschen müssen davon noch erfahren. Und das war ja damals, die sind ja gerade losgegangen, wenn sie überhaupt losgegangen waren. Also da ist eine Perspektive und ich denke, das ist nicht berechenbar, aber man kann mitverfolgen. Wie sieht es denn aus mit der christlichen Verkündigung?
Aber da liegt ja gerade die Gefahr, dass man nämlich das versucht, jetzt im mechanistischen Sinne auszudeuten.
Richtig.
Und zu sagen, okay, jetzt schauen wir uns mal die Statistik an. Wie viele Volksgruppen gibt es noch in der Welt, die nie von Jesus gehört haben?
Ja.
Und solange die nicht von Jesus gehört haben, hat sich ja dieses Wort nicht erfüllt.
Genau.
Denn Jesus hat ja gesagt, es wird überall verkündigt werden, erst dann wird das Ende kommen. Das heißt, solange ich, um jetzt mal ganz böse das zu formulieren, solange ich also meine Statistik parat habe, wie viele Volksgruppen noch nie was von Jesus gehört haben, kann ich mich beruhigt zurücklehnen, weil Jesus wird noch lange nicht kommen.
Ja, aber das macht uns ja auch, oder das würde uns ja zu Dompteuren machen, ja. Also der Himmel springt, wenn wir den Befehl geben oder wenn wir das Signal geben, jetzt kannst du kommen. Natürlich nehme ich das ernst, was da in der Endzeitrede steht, aber so die Verfügbarkeit Gottes, der dann reagiert, weil wir fromm und fleißig waren, weckt ja ganz viele beunruhigende Fragen.
Naja, wobei ich würde auch in dem Zusammenhang sagen, deine Frage war die Ausgewogenheit. Wir nennen jetzt immer den einen Pol, wir nennen den anderen Pol. Wo balancieren wir denn jetzt hier?
In
Prediger 7 heißt es, man soll an dem einen festhalten und das andere nicht lassen, damit man nicht kippt. Ja. Also in das eine Extrem oder in das andere Extrem. Und für mich wäre eben einfach auch dieses Wacht und Betet. Das ist eine Formulierung für mich, die von Jesus, die in der Mitte ist an der Stelle. Nicht zu große Selbstsicherheit in meine Berechnungen, in meine Theologie reinzustecken. Schon wahrnehmen, was hier steht, ja, das ist richtig. Aber hier steht kein Zeitpunkt, das ist eine Entwicklung. Wann kann ich sagen, dass die Entwicklung an dem Punkt angekommen ist? Und da kommen wir zu der Überraschung. Wie ist es, wenn Gott da eingreift und auf einmal etwas tut, wo ich sage, also das braucht mindestens noch 100 Jahre unter diesen Voraussetzungen. Und auf einmal geschieht es in 10 oder in einem Jahr. Weiß ich ja nicht.
Ja, du bist älter, du hast 1989 anders erlebt als ich. Wer hätte gedacht, dass die Welt sich so radikal, so schnell verändert? Also welche Prognosen gab es damals, wann der politische Sozialismus seine Macht verliert?
Und da waren im Grunde genommen alle überrascht. Es war eben nicht vorher berechnet. Im Gegenteil, es gab langfristige Pläne, wie es so weitergehen kann, mit dem geteilten Deutschland, mit der Sowjetunion. Nee, und dann kam auf einmal etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Und das meine ich, das sind Faktoren, Jesus erwähnt hier, ja, das sind so für mich auch Zeichen des Endes, wie bei dem Feigenbaum, wo ich erkennen kann. Aber ich darf mich nicht auf meine Interpretationen, meine so selbstsicher verlassen, wacht und betet. Hinzu kommt ja noch die Subjektive, ich kann heute nach Hause fahren und dann ist es mit mir vorbei. Genau. Ich habe berechnet, ich habe also bestimmt noch mindestens 50 Jahre. Was bringen solche Berechnungen? Ja. Also da müssen wir auch mit reingehen, sowohl das subjektive Element, wenn ich heute sterbe, dann ist die Wiederkunft Jesu für mich, wenn ich wieder aufwache aus dem Todesschlaf. Mhm. Fertig ist die Kiste. Ja. Und die objektive Funktion, wann er dann tatsächlich wiederkommt, hat dann für mich an der Stelle gar keine Relevanz mehr. Also immer etwas vorsichtig an die Sache, nicht zu selbstsicher gehen. Ich denke, die Gruppierungen, die selbstsicher sagen, wir wissen es, und im April ist es soweit, in 2 Jahren ist es soweit, da bin ich immer sehr skeptisch an der Stelle.
Ich meine, wir haben jetzt mehrmals über Matthäus 24 geredet. Es gibt ja mehrere Varianten der Endzeitrede.
Ja, stimmt.
In Lukas 21 lesen wir die nochmal. Und es fiel ja jetzt die Frage nach der Balance. Wie kann man angemessen und breit aufgestellt darauf reagieren, auf das, was da kommt? Und ich finde interessant, dass in Lukas 21... ja, wo wir diese Rede dann nochmal haben, es einerseits heißt in Vers 26, die Menschen werden verschmachten vor Furcht, ja, über die Dinge, die dann kommen auf dieser Welt passieren und die Welt erschüttern. Und ein paar Verse später sagt Christus, passt auf, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Dinge wie Völlerei und Trunkenheit, aber auch Lebenssorgen. Und das ist ganz eng beieinander. Einerseits so eine gewisse globale Furcht, eine schlechte Grundstimmung, aber im selben Atemzug sagt er uns, pass auf, dass die Sorgen dich nicht runterziehen. Und beides vielleicht im Blick zu haben, was global los ist, und gleichzeitig sich zu beruhigen und in Gott Ruhe zu finden, na, das geht wohl beim Thema Endzeit Hand in Hand.
Ja. Und genau das sagt Jesus ja auch in Matthäus in anderer Weise. Er hat dieses Gleichnis vom treuen und bösen Knecht und lobt den treuen Knecht und sagt, selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Ja. Also die Frage ist ja, was hat denn das für mein Verhalten jetzt für eine Konsequenz, wenn ich jetzt wüsste, dass Jesus bald wiederkommt? Das soll ja gerade nicht zu einer radikalen Veränderung meiner Lebenshaltung führen. Mhm. Ich soll es ja vorher schon so ausrichten, dass es Gott gefällig ist. Ja. Dann muss ich ja gar nichts anders machen, wenn ich jetzt weiß, Jesus kommt bald wieder, oder?
Das ist auch die Frage des Motives.
Ja.
Wozu will ich denn diesen Zeitpunkt, die Berechnung haben, um dann zu sagen, naja, jetzt kann ich noch so vor mich hinleben und dann muss
entscheiden.
Oder? Genau, wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, dem zu entfliehen. Das ist der Schluss von dem, was du in Lukas 21 gelesen hast.
Ich meine, es macht jetzt ganz viele Schubladen auf, aber in Lukas 3, da predigt ja Johannes der Täufer. Und er hat schon so ein Endzeit-Feeling, er verbreitet das. Man hat so den Eindruck, er erwartet das Ende der Dinge. Und er möchte auch diese Stimmung den anderen mitgeben. Und dann fragen seine Zuhörer, na, wie sollen wir denn jetzt leben, wo das Ende oder das Gericht da ist? Und ich finde es hochinteressant, wie er antwortet, nämlich ganz down to earth, ganz, ganz praktisch. Er sagt den Soldaten und den Zöllnern und so, ja, seid gerecht, fordert nicht mehr, als ihr fordern dürft. Seid nicht gewalttätig, gebt euch zufrieden mit eurem Lohn, kümmert euch um die Armen. Also das ist für Johannes den Täufer unter anderem eine Art und Weise, mit dem Ende umzugehen. Ja? Also wenn du auf das Ende wartest, sei genügsam und kümmere dich um die, die zu wenig haben.
Das ist mir sehr sympathisch. Das erinnert mich sehr stark an die prophetische Kritik des Alten Testaments. Ne? Und also ich meine, man kann die gut in diese zwei Stichwörter packen, nämlich Tzedaka und Mishpat, also Recht und Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit und Gemeinschaftstreue oder wie man das auch immer übersetzen wollte, diese hebräischen Begriffe, die so für mich die vertikale Komponente, nämlich die Beziehung zu Gott und Mensch, und auch die horizontale, nämlich Mensch und Umwelt sozusagen oder Mensch und Mitmensch prägen. Und ich glaube, das ist genau diese Linie, ne? Dass also Vorbereitung auf die Wiederkunft heißt auch, Gerechtigkeit Gottes zu leben, ne? Sowohl in Beziehung mit ihm als auch in Beziehung mit Umwelt und Mitmensch. Ne? Und damit kann ich jetzt ja schon anfangen und muss nicht erst warten, bis ich genau weiß, wann Jesus kommt. Das ist der Anspruch, den ich aus der Bibel nehme. Ja.
Mein Blick fällt jetzt auf einen Vers, den du nicht gelesen hast.
Das ist gut.
Lukas 21. Da steht ja hier dieser Abschnitt, der überschrieben ist bei mir, das Kommen des Menschensohns. Yeah. Ab Vers 25 werden Zeichen geschehen an Sonne, genau. Mond und Sternen. Auf Erden wird den Völkern bange sein. Yeah. Das hattest du ja gelesen. Und sie werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge. Und dann Vers 28, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sie eure Erlösung naht. Yeah. Und jetzt ist eben mein Eindruck, dass es Leute gibt, die sich nicht sicher sind, wann ist denn jetzt der Anfang dessen, was da geschieht? Ist das schon durch die vermehrten Erdbeben oder durch die Kriege und das alles gegeben? Leben wir tatsächlich anders als zur Zeit der Reformation jetzt in der wirklichen Endzeit? Obwohl die Reformatoren damals dachten, jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Und nicht nur in der Reformationszeit, auch zu anderen Zeiten in der Kirchengeschichte haben Menschen gedacht, jetzt muss es irgendwann passieren. Und ich meine, wir haben die Prophetie, wir haben Daniel, ja, wir haben, du hast es, glaube ich, erwähnt schon, diese langen Zeitketten, genau. Ja, die irgendwann zu Ende sind. Danach ist dann, sagt Offenbarung, ist keine Zeit mehr, es wird keine Zeit mehr sein. Aber ist es noch nicht das Kommen von Jesus? Ja. Und da finde ich so wichtig, eine Ausgewogenheit zu finden, nicht jetzt wieder da hineinzufallen, ja, wir müssen jetzt genau berechnen, ja, möglichst genau sagen, jetzt ist es, aber andererseits auch nicht einfach sich zurücklehnen und sagen, es passiert noch lange nicht.
Naja, ich denke schon, weil du jetzt direkt Daniel erwähnst, das ist die präziseste für mich Definition, wann beginnt eigentlich die Zeit des Endes. Er sagt ja zu Daniel, dieses Gesicht, das du jetzt gesehen hast, die längste Zeitprophezeiung in der ganzen Bibel, geht auf die Zeit des Endes. Jetzt sind wir nicht mehr im Zusammenhang zu Jesus, Ende des Alten Bundes. Ja. Wir sind nicht mehr in der Naherwartung der Jünger Jesu, sondern in Daniel 8 sagt er, wo diese 2300 Abend und Morgen genannt werden, die ja so jetzt mal nur so ganz grob berechnet bis in Mitte des 19. Jahrhunderts gehen, dieses Gesicht geht bis auf die Zeit des Endes. Und da haben wir ja Angaben hier in Daniel. Auch in Daniel 12 wird nochmal diese Formulierung. Ja. Es geht bis auf die Zeit des Endes. Auch da kommt nochmal. Das ist die engste Formulierung. Hilft dir nicht zu sagen, wann Jesus wiederkommt. Das war ja auch ein Irrtum gewesen von Menschen, als sie das zum ersten Mal gelesen haben, ganz begeistert. Ey, das muss die Wiederkunft Jesu sein. Nee. So hat es Daniel damals noch nicht verstanden. Es hilft uns aber, uns in der Länge dieser 2000 Jahre jetzt mal auch ein bisschen noch mal besser aufzustellen und einzuordnen, wo sind wir denn eigentlich an der Stelle. Aber es hilft eben nicht zu sagen, oh, und jetzt wissen wir, wann Jesus wiederkommt. Nee, Weil da spielen noch mal diese Überraschungsfaktoren, die eben nicht berechenbar sind. Mhm. Und die finde ich ganz wichtig, dass es auf einmal in der Offenbarung heißt, das sind Winde, die Erde zerstören wollen und da gibt es Engel, die halten die zurück. Ah, okay, da wäre eigentlich schon ein Ende gekommen. Mhm. Nee, aber Gott hält noch mal zurück dieses... Wo die warten auf den Bräutigam, die 10 Jungfrauen, und der kommt nicht, der kommt nicht. Ey, was verhindert den? Mhm. Bis Mitternacht geht es, dann kommt auf einmal ein Schrei, der Bräutigam kommt. Ja? Also da verzögern sich anscheinend manche Dinge, die so nicht geplant waren. Ja? Und Petrus sagte sogar direkt, ja klar, der Herr verzögert nicht die Verheißung, aber es dauert etwas länger, weil da ja noch welche gerettet werden sollen. Ne?
Ich meine, du erwähnst Daniel 8, 17, habe ich gerade aufgeschlagen, da steht ja tatsächlich, das Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Jetzt im Hebräischen steht dort et ketz. Mhm. Jetzt ist natürlich die große Interpretationsfrage, ist damit eine Zeitspanne gemeint oder ist damit ein Zeitpunkt gemeint? Mhm. Ja, was bedeutet et? Ja? Mhm. Ist es ein Zeitpunkt? Das heißt, man könnte ja auch frei übersetzen, dieses Gesicht, diese Vision hat mit dem Ende zu tun.
Genau.
Also geht auf das Ende hin.
Genau.
Ja?
Genau.
Jetzt kann ich natürlich auch interpretieren, das machen ja auch manche, sagen, es geht um eine Endzeit. Also es geht um eine Zeitspanne, die vor dem Ende sein wird. Wir haben das Gleiche dann auch noch mal in Vers 19. Da ist aber nicht et ketz, ja, denn auf die Zeit des Endes. Also bei Luther wird das alles gleich übersetzt.
Ja, ja.
Da steht moed. Mhm. Ja. Moed sind ja festgesetzte Zeitspanne, die vereinbarten Zeiten. Mhm. Moed ketz. Mhm. Das heißt, das würde dann eher auf Zeitpunkt, ja, Moed sind ja auch die Zeiten bei den Israeliten Festen, ja, im kultischen Kalender, die festgelegt sind. Also da, glaube ich, haben wir auch eine gewisse Bandbreite in der Auslegung. Ja. Was ist jetzt tatsächlich gemeint? Beginnt da eine Zeitspanne des Endes, die wir dann tatsächlich wieder berechnen können? Oder ist es einfach ein Hinweis darauf, das hat nicht mit dir jetzt zu tun, sondern das geht in eine weite Zukunft hinein, die einfach dann auch in der Offenbarung, ja, Daniel-Offenbarung hing ja eng zusammen, in der Offenbarung noch weiter erklärt wird.
Also für mich ist auch faszinierend, dass diese Vision versiegelt worden ist. Daniel ist ja nicht erklärt worden.
Du meinst das Kapitel 12?
Kapitel 8.
Ja, aber du meinst
die
Versiegelung,
genau, dass er sagt. Und dann heißt es, dann werden sie durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren.
Ja.
Ja, über die ganze Zeit war das nie ein Thema gewesen. Erst im 19. Jahrhundert, so Ende 18. des 19. Jahrhundert, fangen die Leute an, auf einmal weltweit, global, sich für das Buch Daniel wieder zu interessieren. Mhm. Hey, was ist denn da? Und da merkt man, also diese Prophezeiungen, die gehen, da hat sich etwas erfüllt, das Interesse ist wieder lebendig geworden, damals unter Christen, ja. Und man hat viel mehr Verständnis bekommen für diese Prophezeiungen. Und eben, was mich heute fasziniert, muss ich ehrlich sagen, im säkularen Bereich, eine Weltuhr wird da aufgestellt. Ja. Die können natürlich auch nicht sagen. Die können nur sagen, 5 Minuten vor 12, 10 Minuten vor 12, als damals die Öffnung war, Perestroika und die Abrüstung der Atomarmächte, hat man das noch weiter, jetzt ist das Ende doch nicht so nah. Aber die Gefahren, ja, also rein im säkularen Bereich ist ja genau die gleiche Frage. Ne. Stehen wir hier vor dem Ende? Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch an der Stelle?
Ich glaube, dass diese Perspektive natürlich eine ganz spezifische 20. Jahrhundert-Perspektive ist. Ja? Also erst durch die Weltkriege und vor allem dann auch durch die drohende Umweltzerstörung und so weiter in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist dem Menschen ja bewusst geworden, dass er sich selbst zerstören kann. Ja? Also im 19. Jahrhundert oder vielleicht auch zu Beginn des 20. war das ja das konnte ja noch keiner denken. Ja? Aber das ist für uns, die wir in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geboren sind, eine reale Möglichkeit von Anfang an. Aber ich glaube, die kommt erst da. Ja? Mhm. Und deswegen war sie vorher wahrscheinlich auch nicht auf dem Schirm bei den Leuten, auch bei den Auslegern der Bibel nicht.
Mhm. Vielleicht noch mal kurz zu Daniel 8. Also erklärt wird da schon eine ganze Menge, eigentlich enorm viel sogar. Also mir persönlich hilft der Vers, den du vorhin angesprochen hast, emotional, geistlich eine ganze Menge. Wenn es dann in Daniel 8 in Vers 19 heißt, dass diese Zeit oder der Zeitpunkt des Endes festgesetzt ist. Das will ich jetzt zwar nicht überinterpretieren, aber das sagt mir, okay, was Gott sich mit der Zeit und mit der Geschichte denkt und was er plant, das hat er in einem gewissen Rahmen schon angelegt. Und mein Eifer, also mein im übertragenen Sinne, unser christlicher Eifer oder aber auch unser christliches Versagen wird Gottes Idee für die Weltgeschichte nicht zum Kippen bringen, ja? Sondern er hat etwas angelegt, er hat etwas festgesetzt und das wird kommen, egal ob ich meinen Beitrag leiste oder nicht. Damit will ich mich nicht in Bequemlichkeit zurückziehen, aber ich bin nicht am Steuer.
Das ist, denke ich, absolut richtig. Und immer wieder zeigt uns auch die Apokalyptik, auch die Offenbarung dann, dass Gott die Hebel in der Hand hält und nicht wir. Ne? Auf der anderen Seite gibt es ja viele Spannungsfelder in der Bibel. Und ein Spannungsfeld ist das, was du gerade angesprochen hast, nämlich das zwischen der Souveränität Gottes auf der einen Seite und dem menschlichen Handeln und der Freiheit des menschlichen Handelns auf der anderen Seite. Und wie geht das jetzt zusammen? Also ist Gott jetzt souverän und bestimmt das alles ohne uns? Oder kann der Mensch dann doch irgendwie die Sache beeinflussen? Ja, man spricht ja auch manchmal in frommen Kreisen von der Beschleunigung der Wiederkunft Jesu oder so. Ne? Also hat das was mit uns zu tun oder nicht?
Also das ist schon, ja, dass es was mit uns zu tun hat, ist der Auftrag. Geht hin in alle Welt. Und das ist ja die Verkündigung des Evangeliums. Nicht, dass wir damit Zeitpunkte bestimmen können. Aber was mich fasziniert ist zum Beispiel, und da haben wir ja ein Beispiel aus dem Alten Bund, dass in der Zeit, als Daniel gelebt hat und ihm klar gezeigt worden ist, auch die Geschichte seines Volkes, wie die sich entwickeln wird, ey, das war echt spannend, wann der Messias kommt. Dass gleichzeitig Hesekiel gelebt hat, der eine andere Vision kriegt, der eine Chance kriegt. Daniel wird gezeigt, was passiert, wenn der Messias verworfen wird, Daniel 9. Das ist schon krass. Also Hesekiel wird gezeigt, wenn Israel diesen Auftrag annimmt, ein neuer Tempel wird gemacht, die ganzen unerfüllten Prophezeiungen von Hesekiel 40 und aufwärts. Das heißt, zwei Sichtweisen. Eine in der Vorwissen Gottes, das versiegelt ist, wird nicht weiter gesagt dann, außer bestimmte Punkte, genau. Und das andere Segel, hey Leute, macht mit, kommt. Das ist eine Einladung. Ihr könnt mit mir etwas ganz Neues anfangen. Und das war ja die Frage dann, als sie wieder zurückgekommen sind aus dem Exil. Wie wird es weitergehen mit diesem Volk? Werden sie das aufnehmen? Werden sie es nicht aufnehmen? Und das ist für mich eine spannende Geschichte. Zwei prophetische Schau, wo Gott einmal in seinem Allwissenheit vorhersieht, wie es läuft, und im anderen Mal ein Potenzial, ein Sollzustand, ein Kannzustand im Grunde genommen formuliert. Leute, auch das ist eine Möglichkeit hier. Also wir sind deswegen nicht vorherbestimmt, weil Gott vorher weiß an der Stelle.
Aber selbst da würde ich einhaken wollen und sagen, selbst diese, wie du sagst, in dieser einen Schau, wenn Gott das vorhersieht, wie es wirklich passiert, selbst das ist doch nicht so eins zu eins jetzt festgelegt in dem Sinne. Selbst da finden wir doch Variationen, finden wir Überraschungen. Ja? Nicht umsonst spricht das Buch Daniel ja auch oft vom Geheimnis. Und die Offenbarung spricht vom Geheimnis Gottes. Ja? Was ist denn das? Geheimnis ist etwas, was eben verborgen war und was erst später offenbar wird oder in einer anderen Weise offenbar wird, wie man es sich vorgestellt hat. Warum haben denn die Leute zur Zeit Jesu nicht erkannt, dass Jesus der Messias ist? Das war ja nicht so offen, wie man es hätte erwarten wollen.
Und es ist ja auch nicht so, dass Gott sich nicht auf den Menschen in irgendeiner Form einstellen würde. Er ist ja in der Beziehung mit den Menschen. Das zeigt ja auch die alttestamentliche Geschichte, wenn ich an Sodom und Gomorra denke. Und Abraham sogar mit ihm verhandeln kann, soll dieses Unglück das Ende für Sodom und Gomorra kommen. Und er sagt, wenn 10 Gerechte da sind, mache ich es nicht. Also das zeigt ja schon, Gott ist nicht einfach nur der da sitzt und sagt, ich mache das eh alles so, wie ich geplant habe und ihr könnt machen, was ihr wollt.
Und das ist ja das Problem von Jona im Gericht. Ja. Es kommt eben nicht.
So ist es.
Ja, was ist denn jetzt? Ja, er soll das ankündigen. Genau. In 40 Tagen geht Nineveh unter. Ja. Und geht nicht unter. Und jetzt? Also das sind spannende Geschichten an der Stelle.
Also ich meine, die alttestamentlichen Propheten entwerfen ja etliche Endzeitszenarien, bei denen ich das Gefühl habe, die werden so nicht eintreten. Ja, weil sie sich auch auf Volksgruppen beziehen oder Völker, die gar nicht mehr existieren. Ja. Und natürlich sehe ich dass die Bibel gewisse Traditionen fortführt über beide Testamente hinweg, definitiv. Aber es gibt auch einen Bruch, und den sehe ich gerade bei manchen Endzeitvorstellungen des Alten Testaments. Ja. Von daher, das ist eine echte Frage, die mich beschäftigt. Wenn es das im Alten Testament gibt, dass sich manche Endzeitszenarien wohl so nicht mehr erfüllen werden, wie ist das mit dem Neuen Testament? Das ist jetzt pure Spekulation, und ich kenne die Antwort nicht darauf, aber die Frage stelle ich mir. Ja.
Ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Dann wäre es mal zumindest hilfreich, glaube ich, zu gucken, inwieweit haben sich denn die alttestamentlichen Prophezeiungen auf die Endzeit oder auf die Zukunft damals transformiert im Neuen.
Das war also Luthers große These. Er hat alles vergeistigt, ja, und hat gesagt, all diese Szenarien, die Politik beschreiben, die Kriege beschreiben, Völkerkrieg etc., meinen gar nicht das, was da steht, sondern meinen Ereignisse in der geistlichen Welt, die aus seiner Sicht alle passiert sind oder ganz locker passieren können.
Wäre halt zu gucken, inwieweit das anders.
Das finde ich schwierig.
Anhaltspunkte hat an einem biblischen Text.
Also für mich war ein Modell, um auch damit umgehen zu können, diese Geschichte mit Jona, eine bedingte Prophezeiung. Es war die Bedingung, die war noch nicht mal ausgesprochen. Das ist ja das Spannende. Aber Jona beschwert sich ja danach. Ich wusste doch, dass du untätiger bist. Und wenn die umkehren, dass du dich erweichen lässt. Ja, genau. Das Gericht war im Grunde genommen an die Bedingung gebunden, wenn sie nicht umkehren. Und sie sind umgekehrt. Und das war die Überraschung. Damit hat man nicht gerechnet. Ninive, diese grausame, mörderische Riesenstadt eines Reiches, dass die umkehren würde, aufgrund eines ausländischen Propheten an der Stelle. Das war nicht berechenbar gewesen. Das hat selbst Jona überrascht. Und das hat ihn auch geärgert. Denn er wollte ja das Gericht dieses.
Aber in Daniel Offenbarung hast du natürlich da noch eine andere Dimension jetzt. Ne? Also da hast du nicht bedingte Prophetie, wo Gott sagt, na, wenn das kleine Horn sich bekehrt oder das Tier in Offenbarung 13 sich bekehrt, dann werde ich absehen davon, dann wird Babylon nicht untergehen und wird nicht fallen. Und also das hast du ja dann
das
nicht.
Das sind die zwei apokalyptischen Bücher im Alten Testament und im Neuen, wo ich sehe bei Daniel, das war Vorherwissen, wo Gott beschreibt, wie es tatsächlich passieren wird. Und so verstehe ich auch die Offenbarung. Ich denke, es gibt manche auch bedingte Prophezeiungen in unserer Zeit, vielleicht auch Propheten oder sonst irgendwie, aber an den Stellen sehe ich irgendwo, Gott beschreibt, was passieren wird. Ja.
Also ich muss ehrlich sagen, was mich erschreckt bei mir selbst, ist, dass es mir irgendwo leid geworden ist, zu hören, wir leben in der Endzeit. Obwohl ich selber daran glaube, dass die Bibel uns etwas über die letzte Zeit vor der Wiederkunft Jesu sagt und dass wir tatsächlich auch, wenn wir in die Welt schauen, sagen müssen, das sieht nicht gut aus. Aber es ist mir deshalb verleidet, weil es eben Leute gibt, die daran ganz bestimmte Vorstellungen knüpfen und einen bestimmten Fahrplan sich zurechtgelegt haben und sagen, so wird's kommen und so muss es sein. Und sich daran festhalten. Und das sehe ich aber so nicht. Sondern ich sehe da einen viel größeren Bezug von Gott zu uns Menschen, der will, dass wir zu jeder Zeit uns darauf einstellen, dass er kommt. Ja, Matthäus 24, Matthäus 25, seid bereit, habt das Öl in euren Lampen oder im Vorrat dabei. Ja, was ja so viel heißen will, auch wenn ihr eingeschlafen seid, alle schlafen ja ein, aber wenn ihr dann aufwacht, dann seid da, dann wisst, worum es geht.
Ja. Na, und nicht nur das Problem mit dem Fahrplan, sondern ich erlebe auch Christen, die so das Reden über die Endzeit nutzen, um wahnsinnig viel Druck auszuüben, auf sich, aber vor allem auf andere. Und ich denke an einen recht bekannten Rockmusiker, der von vielen als fast schon antichristlich wahrgenommen wird. Und ich war überrascht, in einem Interview zu hören, dass er als Kind, als Teenager, sehr, sehr stark mit den Endzeitvorstellungen seiner Eltern konfrontiert wurde und immer wieder so im Kopfkino durchspielen musste, wie wird die allerletzte Zeit vor der Wiederkunft aussehen, was wird schwierig, was wird für dich schwierig. Und das hat ihn sehr geprägt. Und hat mit dazu beigetragen, dass er dem Christentum mindestens skeptisch gegenübersteht.
Also der Missbrauch der Endzeit.
Ja.
Als Manipulation,
als pädagogisches Instrument.
Als Druckmittel, als Moralismus.
Ja.
Wir können das, aber sollte uns nicht, und das ist genau das, was du sagst, davon abhalten, den sinnvollen Gebrauch in Anspruch zu nehmen. Weil Wasser, in Wasser viele Menschen ertränkt worden sind, bedeutet es nicht, dass wir es nicht mehr trinken. Wir brauchen es.
Ja. Und ich glaube, ein sinnvoller Gebrauch wäre doch, dass man diese Spannung nutzt, um zu einer produktiven Energie zu kommen.
Ja.
Also ich finde die Zeit, in der wir heute leben, vermutlich eine der spannendsten Zeiten in der ganzen Menschheitsgeschichte möglicherweise. Ja. Also wir haben extrem viel Möglichkeit, wir haben extrem viel, was passiert. Und das reizt doch auch, das anzupacken und das zu bearbeiten und zu schauen, wie ordne ich das ein und wie richte ich mein Leben in dieser Zeit aus. Also als kreative Energie sozusagen, aus dieser Spannung daraus.
Aber es ist nicht einfach. Also wenn ich so drüber nachdenke, wie doch das menschliche Bestreben so stark ist, ich sag's jetzt mal so, früher hätte man das noch stärker gesagt, mit der Zeitung in der Hand, heute würde man sagen, mit den Medienportalen im Internet in der Hand oder vor Augen, die Bibel zu interpretieren.
Facebook-Exegese.
Ja, genau. Ja. Also was passiert da draußen? Und dann sofort das anzuwenden auf irgendeinen Bibeltext. Und ich wehre mich einerseits dagegen, auf der anderen Seite möchte ich ja nicht einfach relativieren. Ja, weil der Vorwurf kommt ja dann sofort von diesen Leuten, ja, du relativierst ja alles, ja, alles so vage. Man weiß ja gar nicht mehr, woran man ist. Ja, ich will doch wissen, woran ich bin. Wo lebe ich denn jetzt? Und die Bibel macht doch Aussagen dazu. Und wir leben jetzt in der letzten Zeit. Und das ist es doch. Und das finde ich für mich persönlich eine große Herausforderung, hier tatsächlich in einer ausgewogenen Mitte zu bleiben, nicht zu relativieren, auf der anderen Seite aber nicht diesem Trend zu verfallen, der offensichtlich vom Denkschema her alles festzurren will, weil er sich dann offensichtlich sicherer fühlt.
Aber das ist genau die Geschichte auch mit den Kriegen, Matthäus 24. Es heißt jedes Mal dahinter, und das ist noch nicht das Ende. Aber wir haben das benutzt und rechnen hoch und so weiter. Nein, es ist noch nicht das Ende. Also wir müssen das auch ernst nehmen, was die Bibel an der Stelle sagt. Ansonsten geht es ganz schnell in diesen Missbrauch letztendlich hinein.
Ja. Und ich meine, wir reden hier auch als Westeuropäer, ja.
Das kommt noch dazu.
Die wir ein Girokonto haben und ein Zinskonto oder ähnliches, und also es geht uns richtig gut, ja. Keiner Generation vor uns wahrscheinlich ging es so gut. Wahrscheinlich war das auch so etwas, das der Befreiungstheologie vor ein paar Jahrzehnten Kraft gegeben hat, all diese Texte mal aus der Perspektive von Menschen und Gesellschaften zu lesen, die fast nichts haben, das sie verteidigen müssen oder um das sie sich Sorgen machen müssen. Ja? Also wie fühlt sich die Debatte um das Thema der Endzeit in der sogenannten dritten Welt an? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es nicht. Ja? Aber ich kann mir vorstellen, dass das einen ganz anderen Sound hat. Ja?
Absolut.
Also da erinnere ich mich an einen Bericht von einem Indianerstamm in Südamerika. Für die war die Wiederkunft Jesus so etwas Reales, eine Hoffnung. Die hatten keine medizinische Versorgung, die waren mit Krankheiten geplagt, keine Zukunftsperspektive, ein kleiner Stamm. Das war für die Hoffnung gewesen. Die waren eben nicht so satt abgesichert wie wir hier an der Stelle, sondern die mussten um ihre Existenz kämpfen, jeden Tag im Grunde genommen. Und da merkt man den Unterschied, wie viel man hat, ob hier etwas lebendig wird oder mein Herr kommt noch lange nicht. Das ist ja diese Gefahr auf der anderen Seite, ne? Brauche eigentlich auch gar nicht kommen, mir geht es doch gut an der Stelle.
Ja, das ist ja genau die Frage, die ich mir dann auch stelle. Brauche ich irgendwie dieses Bewusstsein, ich lebe in der letzten Zeit, um mich darauf einzustellen, dass Jesus kommt, um wirklich ernst zu machen? Oder ja, kann ich zu jeder Zeit der Weltgeschichte mich darauf einstellen, weil du hast es, glaube ich, schon erwähnt, das ist, kann für mich ja immer zu Ende
sein. So ist es.
Also für mich ist immer Endzeit eigentlich,
Richtig? Von der
Seite her gesehen.
Heute beginnt der Rest deines Lebens.
Heute beginnt der Rest deines Lebens, genau. Wie viele Tage habe ich noch? Ne? Aber das ist, ist keine so einfache Frage. Und ich sehne mich eigentlich danach, muss ich ehrlich sagen, ohne diesen Druck auszukommen.
Ja.
Wo ich nicht denken muss, ja, also ich muss jetzt, ja, sonst gehe ich ja verloren oder so.
Ich weiß nicht, ob ihr so die Klassiker der Jugendliteratur der letzten 10, 15 Jahre so verfolgt, die dann auch meistens verfilmt wurden, aber so die internationalen Bestseller der Jugendbuchliteratur spielen alle in einem dystopischen Szenario. Eine Weltregierung beschneidet ganz massiv die Rechte ihrer Bürger. Und das hast du in 3, 4, 5 Variationen, die auch alle erfolgreich in Hollywood kamen. Also irgendwie junge Leute und Millionen Kinobesucher haben sich an den Gedanken gewöhnt, die nahe Zukunft könnte sehr düster werden und mich beschneiden und wer weiß, ob ich noch denken und sagen darf, was ich möchte. Und manche politische Entwicklungen scheinen zu zeigen, dass diese Angst ja vor totalitären Systemen ja auch gerechtfertigt ist. Und wenn ich mir das anschaue und diese Angst dann auch bei mir selber wahrnehme, ja, in einem Land wie Brasilien erscheint mir das noch viel, viel greifbarer als anderswo, ja, oder Ungarn. Also wenn ich diese Gefahr sehe, dass mächtige Menschen oder mächtige Parteien Freiheit beschneiden oder wegnehmen, na dann entwickelt doch die biblische Rede von der Endzeit wahnsinnig viel Kraft, ja. Und dann kommt doch das Buch Daniel und die Offenbarung und sagt, nein, Gott erlaubt diesen schrecklichen Machthabern eben nur für eine gewisse Zeit, ihr Unheil, ja, ihr Unwesen zu treiben. Aber dann werden sie ihre Macht verlieren. Also diejenigen, vor denen ihr euch jetzt fürchtet, werden die Erde nicht in ihrer Gewalt haben. Das finde ich stark.
Wichtiges Wort. Also das lohnt sich dann doch, mal in Facebook reinzuschauen oder wenn es auch nicht Facebook-Exegese sein muss, wie du sagst. Aber es lohnt sich schon, ne? So zu beobachten, was in der Welt passiert. Ich meine, macht eigentlich auch jeder, der irgendwie
interessiert
ist. Wir können gar nicht anders. Ne? Wir wollen wissen, was los ist und so. Ich danke euch für das Gespräch. Also fand das sehr interessant und wir könnten natürlich jetzt noch viel länger reden, was das eigentlich auch für uns ganz persönlich. Ich muss sagen,